Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer. Guten Morgen. Und mit diesen Themen heute in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. In der Serie Die Zweiflers geht es um eine jüdische Familie in Frankfurt. Wir sprechen mit dem Schauspieler Mike Burstyn über das Jiddisch-Sprechen im Film und über Holocaust-Überlebende, die sich im Nachkriegsdeutschland mit nicht ganz legalen Geschäften über Wasser halten mussten. Als erstes schauen wir aber nach München. Dort begann gestern Abend der charismatische Glaubenskongress Unum 24. Der ist ziemlich umstritten, weil dort auch ein christlicher Prediger aus den USA auftritt, der für homofeindliche Aussagen bekannt ist. Mitreißende Gottesdienste, die eher wie Popkonzerte oder Karaoke-Veranstaltungen sind. Volle Kirchen mit vielen jungen Menschen. Viele Emotionen beim Worship, also der Anbetung Gottes. Das ist das Erfolgsrezept vieler Freikirchen und insbesondere der charismatischen Bewegung. Die großen Amtskirchen, die evangelische und die römisch-katholische, schauen wohl mit etwas Neid auf diese Art der Gottesdienste in Zeiten von massiven Kirchenaustritten. Sie ringen aber auch damit, wie sie mit den oft sehr konservativen, teils auch fundamentalistischen Ansichten umgehen sollen, die in einigen Freikirchen vertreten werden. Diese Spannung zeigt sich jetzt auch beim charismatischen Glaubenskongress Unum 24, der gerade in München mit mehreren tausend Besuchern stattfindet. Michael Watzke, Landeskorrespondent für Bayern, war gestern Abend für Tag bei der Eröffnung. Herr Watzke, wie mitreißend war die denn?
Mir fällt es schwer, mich einzulassen auf diese charismatische Stimmung, die dort herrscht. Aber ja, es ist wie ein großes Pop- oder sogar Rock- oder sogar Hip-Hop-Konzert, denn auch Hip-Hop-Bands, christliche Hip-Hop-Bands treten da auf. Es ist ein bisschen wie Kirchentag auf Speed, finde ich. Und Kirchentag kenne ich. Dort auf dieser Unum-Konferenz geht es allerdings nicht so sehr um theologische Inhalte, sondern da geht es um das Gefühl. Und das scheint für die Teilnehmer, es waren etwa 2000 bis 3000 Menschen gestern Abend in der Olympiahalle vor dieser riesigen Bühne mit dem leuchtenden Kreuz, das schien für die Menschen zu funktionieren. Sie haben Eintrittskarten für die gesamte Konferenz von etwa 170 Euro oder VIP-Tickets für 370 gekauft. Ich musste mir ein Ticket für 40 Euro kaufen, ein Tagesticket, weil akkreditieren konnte man sich als Journalist dort nicht und auch einen Gesprächspartner von den Veranstaltern bekam man nicht. Also es funktioniert für die Teilnehmer, es hat funktioniert. Ich persönlich stand immer außerhalb und kann das nicht so richtig nachvollziehen.
Warum ist dieser Kongress denn so umstritten? Wer genau tritt da auf?
Es geht vor allem um einen Teilnehmer, der heute einmal auftreten wird bei diesem Unum 24-Treffen. Das ist Bill Johnson, ein amerikanischer Prediger, leitender Pastor der Bethel Church in Redding in Kalifornien. Er ist umstritten, nicht nur, weil er ein Unterstützer von Donald Trump ist, sondern auch, weil er, ja, das kann man, glaube ich, so sagen, homophobe Ansichten hat. Er hält Homosexualität für etwas, das Gott nicht will und das man heilen müsse in einer Conversion Therapy. Das ist etwas, was in Deutschland verboten ist. Bill Johnson hat sich davon auch nicht distanziert. Also, der tritt da auf, der wird das dort vertreten. Gestern sind andere Sprecher aufgetreten, die solche Ansichten nicht vertreten, aber sie haben sich auch nicht von Bill Johnson distanziert. Insofern ist ein Teil der Kritik aus meiner Sicht gerechtfertigt.
Ja, gerade weil dort eben auch solche Prediger mit teils fundamentalistischen Ansichten auftreten, gab es ja auch Kritik an zwei Gästen aus den Amtskirchen, und zwar dem evangelischen Bischof Tobias Bils und dem katholischen Bischof Heinrich Timmer-Evers. Die werden dort am Sonntag auftreten, wurden dafür im Vorfeld auch stark kritisiert. Wie begründen Sie denn, dass Sie da weiterhin hingehen wollen?
Also ich habe weder mit Bills noch mit Timmer Evans persönlich sprechen können, habe aber gesehen, dass sie einmal natürlich sagen, wir vertreten die Ansichten von Bill Johnson, dem amerikanischen Prediger, nicht so eins zu eins, vor allem was die Ansichten über die LGBTQ-Gemeinde angeht. Und tatsächlich, Bischof Tobias Bills ist immer wieder jemand, der auch mit Schwulen, mit Lesben Gottesdienste feiert. Also dem kann man das nicht vorwerfen. Ich glaube, dass die großen Kirchen und vertreten durch die beiden Bischöfe eben da teilnehmen, weil sie den Kontakt nicht abreißen lassen wollen. Sie haben es vorher ganz richtig gesagt. Die Kirchen schauen schon mit einem gewissen Neid auf diese Veranstaltungen, denn die sind cool. Die Bands, die dort auftreten, die machen tolle Musik, die erreichen viele junge Menschen. Das würden die großen Kirchen auch gern tun. Und noch etwas funktioniert auf diesem UNUM-Kongress. UNUM steht ja für Einigkeit. Das tatsächlich evangelisch, katholisch, freikirchlich spielt da wenig Rolle. Ich habe mit Menschen gesprochen, die haben gesagt, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Wir sind hier zusammen und predigen beziehungsweise wir preisen den Herrn. Also das ist etwas, das die katholische und die evangelische Kirche beobachten. Sie wollen den Kontakt halten. Sie haben das an der langen Leine, ist mein Eindruck. Sie springen noch nicht voll drauf auf. Aber dadurch, dass die beiden Bischöfe dabei sind, können sie zumindest mit im Boot sein und diese Bewegung zumindest verfolgen und vielleicht auch ein kleines bisschen steuern.
Der Kongress geht ja noch das ganze Wochenende und überschneidet sich damit auch mit dem Christopher Street Day in München. Die Initiative Out in Church hat jetzt sogar vor möglichen Übergriffen gewarnt. Herr Watzke, wie schätzen Sie das ein? Ist damit zu rechnen, dass da jetzt am Wochenende pöbelnde Evangelikale am Rand stehen werden?
Nein, das glaube ich wirklich nicht. So habe ich die Atmosphäre gestern nicht eingeschätzt. Das würde mich sehr überraschen. Ich glaube, es war tatsächlich ein Zufall, dass diese beiden Veranstaltungen der CSD in München und diese UNUM-Konferenz gleichzeitig stattfinden. Da glaube ich den Veranstaltern, dass man da nicht provozieren wollte. Aber dass Bill Johnson, der amerikanische Prediger, seine umstrittenen Thesen auch in der UNUM-Konferenz oder bei der Tagung sagen wird, das glaube ich schon auch. Also insofern kann ich LGBTQ-Vertreter verstehen, die darauf pikiert reagieren. Es werden einige auch wohl protestieren vor dem Gelände an der Olympiahalle. Ich habe wiederum mit Teilnehmern der UNUM-Konferenz gesprochen. Die haben gesagt, wir werden auf die zugehen. Wir werden mit ihnen versuchen zu sprechen. Es gab auch die Einladung an Verena Dietl, die dritte Bürgermeisterin von München, die die Konferenz sehr stark kritisiert hatte. Sie solle dort auftreten und reden. Das wollte sie nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass es Teilnehmer gibt, die einen Dialog wollen. Aber ob das ein Dialog auf Augenhöhe ist, weil man auch Schwule und Lesben als Menschen anerkennt, die genauso an Gott glauben können, wie es andere tun, das ist eine schwere Frage. Die wird an diesem Wochenende in München vielleicht beantwortet oder auch vielleicht nicht beantwortet werden.
Michael Watzke war das, Landeskorrespondent aus Bayern. Er war gestern bei der Eröffnung des umstrittenen charismatischen Glaubenskongresses in München. Vielen Dank für die Eindrücke. Beschneidung, Antisemitismus, Traumata. Die sechsteilige Serie Die Zweiflers beschäftigt sich mit einer ganzen Menge jüdischer Themen. Anfang Mai ging sie an den Start, räumte direkt beim Filmfest in Cannes unter anderem den Preis für die beste Serie ab. In der Serie geht es um eine jüdische Familie im Frankfurter Bahnhofsviertel. Sie spielt in den 2010er Jahren. Der Patriarch der Familie, Simcha Zweifler, beschließt, sein traditionelles Delikatessengeschäft zu verkaufen. Und im Vorfeld der Sendung konnte ich sprechen mit der Person, die diesen Patriarchen und Holocaust-Überlebenden verkörpert hat. Diesen herzlichen, vielleicht auch ein bisschen engstirnigen Geschäftsmann mit einer dunklen Vergangenheit. Mike Burstyn ist amerikanisch-israelischer Schauspieler, Jahrgang 1945, und er hat jahrelang mit seiner Familie jiddisches Theater auf die Bühne gebracht. Und diese Rolle des Simcha Zweifler sei ihm wirklich auf den Leib geschneidert, hat er gesagt. Und ich habe ihn als erstes gefragt, warum das?
Warum? Ich habe mein ganzes Leben angefangen zu spielen mit meinen Eltern. Ich war 7 Jahre alt. Und mein ganzes Leben habe ich gekannt, viele von den Überlebenden von der Shoah, viele, viele Schauspieler. Und als ich die Anfrage habe bekommen, zu spielen eine Rolle von einem Holocaust-Survivor, habe ich gleich gesagt, dass ich muss nicht überhaupt denken darum. Ich verstehe die Charakter, ich verstehe seine Rolle. Ich habe gleich gesagt, da ist ein Wort auf Hebräisch, das sagt Bashert. It was meant to be, sagt man auf Englisch.
Ja, in der Serie geht es ja ganz zentral darum, wie verschiedene Generationen, die erste Generation der Holocaust-Überlebenden, deren Kinder und auch deren Enkelkinder mit dem Trauma des Holocaust umgehen. Wie würden Sie denn beschreiben, wie Simcha Zweifler, diese fiktive Person, umgeht mit diesem Trauma des Holocaust?
Ich habe gesehen von vielen von unseren Freunden, dass viele Leute, das haben die Holocaust überlebt, das sind zwei Wege, dass sie haben ihr Leben weitergeführt. Von einem Punkt haben sie, sehr viele, haben nicht mehr darüber gesprochen. Sie wollten alles vergessen und sehr Kinder und Enkels haben nicht gewusst, weil die Trauma war zu viel und sie will nicht, dass die Kinder und Enkeln leiden sollen. Und die andere Zugang, die andere Weg war, sie wollen alles erzählen und sprechen über sehr Vergangenheit und sehr Überlebnis, dass die Kinder und Enkels sollen ja wissen. Und das war zwei verschiedene Zugänge. Ich glaube, dass Simcha was von die erste Beispiel. Er hat nicht viel gesprochen mit seinen Kindern und mit seinen Enkels. Aber in unserer Serie, wenn er will verkaufen sein Geschäft, weil die Kinder und die Enkels, ich glaube, dass unsere Geschichte ist universell. Das ist ja eine Geschichte von einer Familie, von 3 Generationen. Und der Vater Familie, er ist der Holocaust-Survivor. Aber die Geschichte ist universell. Und ich glaube, darum ist der Publik in Deutschland, ich glaube, hat sehr verstanden unsere Geschichte, weil es passiert in vielen Familien überall, dass die Generationen haben dieselbe verschiedene Probleme und auch Liebschaft. Das ist eine von der Ursache, dass die Zweifler hat so voll Success gehabt. Mm. Es zählt eine Geschichte von einer Familie.
Sie haben eben geschildert, es gibt aus Ihrer Erfahrung eben diese 2 Arten von Holocaust-Überlebenden, die sprechen darüber und die ganz wenig darüber sprechen. Und Simcha ist ja eben dieser fiktive Charakter, der sehr wenig darüber spricht, aber in einer Szene spricht er dann doch darüber.
Und ich glaube, das ist eins von den stärksten, emotionalsten Szenen in unserer Serie. Und das war, warum Simcha wollte nicht, dass seine Tradition, die Tradition von seiner Familie und was er hat überlebt und was die 6 Millionen Juden haben überlebt in der Holocaust. Er hat gesehen, dass es eine Gefahr, dass die Tradition soll abstellen mit seinem Enkel, mit Samuel. Weil Samuel und seine Frau, wenn ein junges Kind haben, ein Junge. Und sie haben gesagt, nein, wir glauben nicht, dass Circumcision, das Bris ist. Es ist nicht für unsere moderne Zeiten. Und Simcha hat gesehen, dass wenn er ihm nicht erklärt, wie wichtig es ist für ihn, für Simcha, und nicht nur für Simcha, nur für die Zukunft von der Familie, wenn die Tradition soll nicht weitergehen. Und er hat sehr klug getrachtet, wie kann ich ihm erklären und ein Beispiel geben. Und dann erzählt er eine Geschichte, dass er wegen seinem kleinsten Bruder, das ist geboren in Auschwitz, im Konzentrationslager, und wie wichtig es war für seine Mutter, in die schrecklichsten Beziehungen in dem Lager, dass sie ihm Ja besteht. Und das ist so das erste Mal, glaube ich, dass Simcha will sich erinnern, ja, in seine Vergangenheit, weil es ist so wichtig für die Zukunft.
Es gibt ja diesen Generationenunterschied nicht nur beim Thema Beschneidung, sondern auch ja, beim Thema Jiddisch und bei diesem Traditionsthema. In der Serie ist es so, dass die Großeltern Simcha und Lilka miteinander und mit den Kindern und Enkeln Jiddisch sprechen und die Familie alles versteht, aber alle anderen immer auf Deutsch antworten. Vielleicht können Sie auch mal ein bisschen erzählen, Sie selber haben ja Ihr ganzes Leben lang Theater auf Jiddisch gemacht. Gibt es da, ich sag mal, in der echten Welt außerhalb der Serie auch diesen Generationenunterschied oder die Gefahr, dass das Jiddische verloren geht?
Das ist eine Gefahr, das existiert schon in vielen Jahren. Aber man sagt, dass Jiddisch vergeht, verloren geht, die Sprache. Aber die, das haben gesagt, dass Jiddisch verloren geht, sind schon verloren gegangen. Und Jiddisch existiert noch. Das ist eine Sprache, das existiert schon tausende Jahre. Und es ist die Sprache gewesen von dem meisten jüdischen Volk vor dem Holocaust, vor dem Krieg. Ich glaube, dass ein großes Prozent von den Kindern, von den jüdischen Kindern, das sind übergekommen in den Holocaust. 1,5 Millionen Kinder von den 6 Millionen haben Jiddisch gesprochen zu Hause. Sie haben gelebt in Polen, aber Russland, aber sie haben nicht Polisch, was nicht sehr sprach. Jiddisch was die Sprache. Und leider, die Sprache ist ein bisschen verloren gegangen nach dem Krieg. Aber es gibt noch viele, die Überlebende, das Jiddisch sprechen noch. Aber es ist in Gefahr, dass nach die Generation, die zweite und dritte, sie sind aufgewachsen in Deutschland, in Frankfurt oder in Berlin. Und sie sind moderne jüdische deutsche Bürger. Und genau wie in andere Länder auch, in Amerika, in Südamerika, auch in Israel. In Israel war es ein großes Problem nach 1948, wann Israel gewonnen eine independent Nation, dass Hebräisch soll werden die Sprache, die offizielle Sprache von dem neuen Land. Und Jiddisch war die Sprache von der Diaspora, von dem Krieg, von dem Holocaust. Und sie wollten eine moderne und neue Land bauen und eine neue Sprache. Aber die Sprache ist nicht so neu, die Sprache ist tausende Jahre alt. Und so, die letzte Generation, ist Jiddisch ein bisschen, sie haben geschaut auf Jiddisch als die Vergangenheit. Und aber jetzt, zu Business, ist Jiddisch kommt zurück. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Menschen sollen noch hören, wie die Sprache klingt. Weil man lernt Jiddisch in vielen Universitäten, in Schulen, aber man lernt es als eine literarische Sprache, die Literatur von Jiddisch. Aber Menschen müssen hören, wie es klingt, weil man lernt auch Latein. Aber keiner sprach kein Latein heute.
Sprechen Sie eigentlich mit Ihrer Familie auch Jiddisch oder sprechen Sie da Englisch?
Nein, wir sprechen Englisch und Hebräisch, aber mit meinen Kindern ein bisschen. Sie verstehen noch Jiddisch, weil sehr Großvater und Großmutter haben Jiddisch gesprochen mit sie. Aber meine Enkels, sie können ein paar Wörter, aber leider ist es die Realität, dass Jiddisch ist eine Sprache von die vergangene Generation.
In der Serie stellt sich ja nach und nach heraus, dass Simcha Kontakte zu Gangstern hat, möglicherweise in der Vergangenheit selber ein Verbrechen begangen hat, in dieser Zeit im Nachkriegsdeutschland, als er versucht hat, sich ein Geschäft aufzubauen. Wie sehen Sie das? Bricht das mit einer Opferrolle, die Jüdinnen und Juden vielleicht auch gerade in Deutschland oft zugeschrieben wird?
Es ist interessant, weil die Charakter von Simcha ist sehr ähnlich zu vielen überlebenden Kindern, das sind gekommen nach dem Krieg. Viele sind gekommen mit den Amerikanern, GIs, erzählen, gekommen zu befreien Deutschland, und sie sind nach Frankfurt viele gekommen. Und sie waren kleine Kinder, sie waren 10, 12 Jahre alt, haben alles verloren und sie sind geblieben allein. Und die Amerikaner haben sie geholfen zu verkaufen, Zigaretten oder viele Schokoladen. Und so haben sie angefangen, ein bisschen Geschäften zu machen. Und viele die Geschäften leider sehr ein bisschen in die Schwarzmarkt begonnen, weil sie haben nicht gehabt zu verlieren. Sie haben nicht gehabt. Und von dann sind sie ein bisschen gegangen in andere Geschäften, dass die anderen Bürger in Deutschland haben nicht gewollt folgen. Und das war ein bisschen, wie sagt man, the Red District, wie sagt man?
Rotlichtbezirk.
Der Rotlicht, ja. Und dann haben sie, von da haben sie Sachen mussten tun, das andere will nicht tun. Und das ist ein Problem von der Geschichte von Simcha, dass er musste als junger Mann tun, etwas nicht so legal, okay? Legal. Aber sie haben keine andere Wege gehabt, um zu leben. Und das ist eben ein Problem, das kommt nach 50, 60 Jahren in unsere Zeiten jetzt. Seine Vergangenheit kommt zurück.
Also ich fand das beim Schauen eben auch wirklich sehr spannend, dass es eben auch diese düstere Vergangenheit gibt. In Deutschland habe ich das Gefühl, wenn es irgendwie um Jüdinnen und Juden geht, dann geht es eben oft um den Holocaust, aber eben nicht um diejenigen, die keine Opfer sind und ums Überleben gekämpft haben in dieser Zeit nach dem Krieg.
Aber ich glaube auch, dass unsere Serie ist eine Serie für das erste Mal, dass man kann sehen, eine Familie von einem Holocaust-Überlebenden. Aber die Familie ist eine moderne Familie. Und das ist das erste Mal, glaube ich, dass der Holocaust wird bewiesen als eine moderne Geschichte und nicht, wir haben viele Dokumentaren und Filme gesehen wegen dem Holocaust, aber das ist das erste Mal, dass das Publikum sieht, eine moderne jüdische Familie, das lebt heute in Deutschland, in Frankfurt.
Der amerikanisch-israelische Schauspieler Mike Burstyn war das im Interview, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben, über die ARD-Serie Die Zweiflers, in der er einen Holocaust-Überlebenden und Geschäftsmann spielt. Das war es dann auch schon mit dem Religionsmagazin Tag für Tag für diese Woche. Ich bin Luisa Mayer. Schön, dass Sie zugehört haben. Hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit Daniela Wiesler und der Sendung Lebenszeit. Ihr Thema heute: Warum sind so viele junge Menschen einsam? Wenn Sie dazu eine Meinung oder eine Frage haben, können Sie sich gerne melden unter der Nummer 00800 4464 4464 oder per Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.